Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Der VfL Bochum hat die erste Pokalrunde gegen den Berliner FC überstanden. Gerade mal so. Und das war's dann aber auch schon. Wie? Da sprechen wir heute drüber. Und was geht finanziell noch beim VfL Bochum nach dem Ausfall von Sissoko und dem Abgang von Bruschinski?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo und herzlich willkommen, liebe VfL-Fans. Der VfL ist eine Runde weiter. Wie? Darüber ist zu sprechen. Mit Ralf Ritter heute dabei.
Hallo Annalena, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich.
Und Stefan Döring ist heute auch am Start.
Grüße in die Runde und an die VfL-Fans an den Endgeräten.
So, mein Name ist Annalena Fehdke. Ich möchte heute ein bisschen unkonventionell einsteigen. Und zwar mit Herr E. macht Musik, ein Hörer von uns, ein Zuschauer. Ich weiß es nicht so genau. Er hat uns folgende Sprachnachricht geschickt.
Ganz klar, eine Runde weiter, Mund abputzen, weitermachen. Alles gut. Pokalspiel, Emotionen, hin und her, rote Karten, alles okay. Aber jetzt müssen wir wirklich, wirklich das doch mal einordnen. Wie unfähig unsere Lieblingsmannschaft ist, Ideen zu generieren, Torgefahr zu entwickeln, ob gegen 9 Mann oder gegen 11 Mann, also eigentlich müsste es ja sogar gegen 9 Mann ganz, ganz easy gehen, aber gar nichts. Holtmann nicht auf dem Platz. Bamba spielt Bälle in der Vorwärtsbewegung unbedrängt in den Fuß der Gegner, als hätte er in seinem ganzen Leben noch nie irgendwo Fußball gespielt.
Okay, es geht noch ein bisschen so weiter, aber bis hierhin wollte ich einmal abbilden, weil ich glaube, und das habe ich im Bermuda-Dreieck beim Spiel gucken auch so ein bisschen so empfunden, dass der Herr E. da nicht alleine ist mit seiner Fassungslosigkeit. Wie ging's euch?
Ja, Herr E. hat da absolut recht. Das war wirklich ein Grottenspiel vom VfL Bochum. Fußballerisch ging da gar nichts. Bei 11 gegen 11 nicht. Bei 11 gegen 10 ein bisschen mehr. Bei 11 gegen 9 wurden die Berliner immer müder und müder und müder. Irgendwie hat es dann noch gereicht. Aber auch da wirkte der VfL überhaupt nicht souverän. Also zur Einzelkritik kommen wir vielleicht gleich noch. Ich fand Bamba jetzt nicht ganz so schlecht, wie Herr E. ihn gemacht hat. Er hat für mich besser gespielt, zumindest als Gerrit Holtmann, mehr Tempo reingebracht, mehr Druck, hat viele Fehler gemacht, keine Frage. Viele Abschlüsse sind misslungen, viele Dribblings sind misslungen, aber letztlich macht er dann das 2-1 und hat wenigstens für Gefahr gesorgt überhaupt. Insofern sehe ich Sammy Bamba jetzt nicht ganz so schlecht wie Herr E.
Möchtest du noch aufs Spiel eingehen oder schon in die Einzelkritik gehen?
Ja, also ich glaube, über das Spiel brauchst du tatsächlich nicht viele Worte verlieren. Da sind wir uns alle einig. Das war viel, viel zu wenig gegen einen Regionalligisten, der ja noch nicht mal stark bislang in der Saison unterwegs ist. Ne? Also wir sprechen da über einen BFC Dynamo, der, glaube ich, ein Spiel bis dahin gewonnen hatte und 1 unentschieden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
2 Niederlagen.
Oder ja, gut, 1 gewonnen, 2 Niederlagen. Sogar so schlecht in der Regionalliga, die jetzt nicht zu den Besten gehört, würde ich mal behaupten, von denen, die wir haben in Deutschland. Ja, da muss einfach mehr kommen und dann bringt es auch nichts, da jetzt irgendwas schön zu reden, weil es war ein beschissener Auftritt über weite Strecken. Wenn dann die Spieler hinterher auch selbst sagen, sie waren bei 70%, dann muss man sich schon die Frage stellen, wie kann das sein? Also was geht in euren Köpfen vor, so ein Spiel nicht anzunehmen? Dann kann man, natürlich musst du jetzt sagen, Werder Bremen ist in Bielefeld ausgeschieden, Leipzig hat Schalke lange Probleme bereitet, der nächste Gegner eben am Wochenende mit Schalke hat auch nur 1-0 in der Verlängerung gegen den Regionalligisten gewonnen. Nichtsdestotrotz muss da aus Bochumer Sicht im Sportforum viel, viel, viel mehr kommen. Das war einfach... War nach vorne nichts. Es waren schlampige Pässe, es waren katastrophale Aufdrehmomente, die dann einfach ja unten noch nicht mal stattgefunden haben. Und zu Sammy Bamba vielleicht noch ein Wort. Ja, der schießt natürlich sein Tor, wird dann aus irgendeinem Grund zum Man of the Match gewählt, wo er selber sagte, er weiß gar nicht warum. Natürlich schießt er das 2-1, was den VfL mehr oder weniger dann weitergebracht hat. Aber ja, der hatte halt viele Aktionen auch dabei gehabt, die waren alles andere als gut, aber den jetzt da komplett schlecht zu reden, da bin ich weit entfernt von, weil, wie Ralf das gesagt hat, er hat zumindest ein bisschen Schwung nochmal mit reingebracht. Er hat sich auch nochmal ins 1 gegen 1 getraut. Natürlich gegen einen Regionalligisten, gegen Schalke am Wochenende wird es wahrscheinlich ein bisschen anders nochmal werden für ihn. Aber ja, er hat Ansätze gezeigt und er muss selber, also er ist halt ein Spieler, der hat durchaus was drauf, aber der muss halt im Kopf klar bleiben.
Ja, das war er nicht. Das waren viele einfach nicht beim VfL an diesem Spieltag, an diesem DFB-Pokalspiel. Kann man da irgendwen positiv auch herausheben? Ist es schwierig, danach zu suchen?
Ja, ich wollte da nochmal dran anknüpfen. Sammy Bamba ist ja auch noch ein junger Spieler, der lange Zeit auch nicht gespielt hat. Er hatte bisher nur Kurzeinsätze letzte Saison. Und ich war vor allem enttäuscht von den sogenannten Führungsspielern, die eigentlich vorangehen müssen, wie Gerrit Holtmann, wie Kevin Vogt, wie Maxi Wittek. Auch Timo Horn patzt im Tor. Das 0-1 muss er eigentlich halten. Ja, da, und Dieter Hecking hat es hinterher auch gesagt, dass er irritiert war über die Leistung. Gerrit Holtmann sprach von 70% Einstellung. Hecking war bei 80%, auf immerhin jeden Fall viel voll. Zu wenig. Und auch er sagte,
viel zu wenig, ja. Ja,
und auch er sagte, ja, wenn ein junger Spieler der beste Mann des VfL auf dem Platz ist, dann müssen sich die Etablierten hinterfragen, was mit denen denn los ist. Er meinte und sagte ja auch Kajetan Lenz, und da bin ich bei deiner Frage, das war ein absoluter Lichtblick. Der hat zum ersten Mal von Beginn an gespielt, 19 Jahre, Junge aus dem eigenen Talentwerk, super Vorbereitung gespielt, 2 Kurzeinsätze in der zweiten Liga gehabt. Und jetzt von Beginn an und insbesondere nach Ibrahima Sissokos Ausfall, dann ja mit noch mehr Verantwortung auf dieser zentralen Position beladen. Und das hat er ganz souverän gelöst. Er hat immer die Ruhe bewahrt. Das zeichnet den Jungen ja auch aus. Der hat sichere Pässe gespielt, im Gegensatz zu Wittek, im Gegensatz zu Vogt. Der war voll da auf dem Platz. Und das gibt Hoffnung für die Zukunft, dass Kajetan Lenz richtig durchstartet. Jetzt muss man natürlich noch ein bisschen den Ball flach halten. Auch Lenz hat jetzt bei einem Viertligisten gespielt. Seine Einstellung war top. Er hat seine Leistung gebracht. Aber jetzt kommt natürlich die Feuerprobe auf Schalke, da kommt nochmal eine andere Wucht auf ihn zu.
Ja, um da kurz einzuhaken, natürlich ist es was anderes, auf Schalke zu spielen. Aber wenn ich es jemandem zutraue, dann ist es ein Kajetan Lenz aktuell, weil Ralf hat diese Ruhe schon angesprochen. Und diese Ruhe hat er, natürlich, Testspiel ist Testspiel, aber selbst gegen einen Champions-League-Teilnehmer wie Young Boys Bern hat er in einer Art und Weise Fußball gespielt, wo du dich halt fragst, was hat der, also war der in der U19 tatsächlich so unterfordert in den letzten Saisonen, dass man den so wenig wahrgenommen hat? Aber das ist, also da, Ralf hat es ja schon gesagt, Ibrahima Sissoko, der nominelle Sechser beim VfL Bochum, fällt jetzt mal mindestens ein paar Wochen, vielleicht sogar eher oder wahrscheinlich sogar eher ein paar Monate aus. Und Kajetan Lenz ist jetzt eben schon da, um diese Rolle dann einzunehmen. Das ist gut für den VfL Bochum, weil es dann darauf einzahlt auch, was das neue Präsidium ja auch will. Sie will junge Spieler fördern, Leute aus dem eigenen Talentwerk. A, damit sie sportlich den VfL voranbringen. B, aber auch in ein paar Jahren Transfererlöse erzielen. Und dann kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu, wenn wir über Broschinski und Co. reden und Kader und Etat. Aber rein sportlich wird Lenz eben jetzt schon diese Verantwortung übernehmen müssen, die man ihm vielleicht erst in ein paar Wochen, in ein paar Monaten zur Rückrunde zutrauen wollte. Jetzt ist er früher gefordert, aber ich traue ihm das absolut zu. Und ich finde es, das ist, ja, jetzt zu sagen, das Positive in der Verletzung von Sissoko, weil Verletzung ist immer negativ. Aber ich freue mich darauf, tatsächlich einen Lenz jetzt von Woche zu Woche vermutlich auch in der Startelf zu sehen. Weil der Junge macht einfach Bock. Das muss man bei allem, was in den ersten 3 Wochen schlecht gelaufen ist, muss man sagen, der Junge macht Bock.
Mit 19, das ist echt, ja. Das ist echt krass. Ja.
Ja.
Ja, es ist so ein Wort, das würde bei Scrabble viel geben, Schultereckgelenksprengung. Das ist, haben wir jetzt alle irgendwie nochmal gelernt. Wie lange ist er damit raus? So um die 3 Monate, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe gestern mit einem Kumpel kurz geschrieben, der Physiotherapeut ist, beziehungsweise so in die im sportmedizinischen Bereich unterwegs ist. Der sagte, ja, wenn es operiert wird, ist meistens schlechtes Zeichen. Dann ist es nicht 4 Wochen, sondern eher Richtung 3 Monate, 4 Monate.
Und er wurde gestern in Bochum schon operiert. Und ja, ist natürlich ein schwerwiegender Verlust für den VfL Bochum. Und ja, aber wie Stefan sagte, die Jungen sind dann umso eher gefordert und man kann sich auf die freuen. Nicht nur auf Lenz, ich freue mich zum Beispiel auch auf Kiel Wädchen, der vielleicht nicht von Beginn an jetzt immer, aber dann vielleicht auch noch mehr Einsatzzeit bekommt. Der hat mir auch ganz gut gefallen im Pokal, als er reinkam. Hat das 2:1 initiiert mit einer langen Flanke, hat das 3:1 vorbereitet. Auch Wädchen sehe ich da auf einem guten Weg. Francis Onyeka wird diese Woche ins Training zurückkehren. Der hat in der Vorbereitung auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Könnte, wir dürfen ihn nicht überladen jetzt mit Erwartungen. Ganz klar, auch der Junge ist erst 18. Aber er könnte für diese Kreativität sorgen, die dem Spiel des VfL Bochum ja bisher gänzlich abgeht.
Ja. Ja, lass uns mal an den Punkt kommen, wo wir über Kohle sprechen.
Fanfrage der Woche.
Denn Tobi aus Oberfranken, Grüße dahin, fragt, was ist finanziell noch möglich beim VfL? Weil auch er, also es war auch eine längere Nachricht, muss ich sagen, es fiel das Wort entsetzt und auch die Offensive war ihm einfach nicht gut aufgestellt. Er würde sich da noch was wünschen und das ist ja jetzt die Woche auch nochmal Thema gewesen. Wir haben letzte Woche hier gesessen und gesagt, wir können es nicht vorstellen, dass jemand kommt und über 2 Millionen Euro zahlt für Moritz Buschinski. Der FC Basel ist gekommen, hat das getan, ist dann sehr schnell passiert alles. Das heißt aber auch, da fehlt dann vorne nochmal jemand. Rückt da wer nach?
Ja, also zu Moritz Buschinski muss man erstmal sagen, also es ist bis zu 2,5 Millionen kriegt der VfL für ihn. Da sind dann auch Boni schon eingerechnet. So der Sockelbetrag liegt bei rund 2 Millionen. Problematisch ist, die werden auch nicht sofort gezahlt. Sie werden in Raten bezahlt. Das heißt, sind nicht sofort 2 Millionen aufs Konto des VfL Bochum gewandert, sondern ja, wahrscheinlich sind es so um die 500, 600, 700.000. Davon gehen aber auch noch Prozente ab nach Dortmund, wo er eben ausgebildet wurde. An die Berater geht Geld. Ich glaube,
insgesamt sind es 17,5%, die von der Summe abgehen. Ne? Ja. Und die Boni muss Buschinski natürlich auch erstmal erspielen. Ja. Hat direkt gut eingeschlagen, übrigens 2 Tore gemacht im Pokal. Basel souverän gewonnen.
Ja, also das muss man eben dabei bedenken und deswegen ist ganz klar kommuniziert, es ist maximal ein Leihspieler noch drin, also man wird tendenziell keinen Spieler fest verpflichten können, weil ablösefreie Spieler sind aktuell nicht auf dem Markt, die dem VfL Bochum sofort weiterhelfen können, sonst wären sie Mitte August nicht noch auf dem Markt, so ehrlich muss man dann auch sein. Und der VfL setzt jetzt einfach darauf, Spieler dann zu bekommen, die bei den Bundesligisten durchs Raster fallen. Das Pokalwochenende ist vorbei, nächste Woche ist der erste Bundesligaspieltag. Dann sehen auch die jungen Spieler, oder ja, muss ja gar nicht zwingend ein junger sein, aber dann sehen die Spieler von den Bundesligavereinen, ob sie regelmäßig zum Kader gehören oder nicht. Und darauf setzt der VfL Bochum jetzt. Man hat so verschiedene Ideen, wie man hört. Es soll auf jeden Fall jemand sein, der auch die rechte Seite mit beackern kann, also die rechte Offensivposition, weil man da eben relativ blank aufgestellt ist noch. Ja, aber insgesamt muss man einfach, es kam ja von euch auch immer mal wieder die Frage, wo ist eigentlich das ganze Geld hin? Ja, man muss halt bei allen Sachen bedenken, der VfL Bochum hat in dieser Saison 35 Millionen Euro weniger zur Verfügung als noch in der Bundesliga-Saison. Das ist einfach Fakt. Da gehören TV-Gelder zu, da sind Sponsoreneinnahmen, die durch den Abstieg eingekachelt sind. Und es hilft dann auch nichts, wenn du sagst, die Gehälter der Spieler sind gesunken. Ja, sind sie. Aber die machen insgesamt dann ja keine 35 Millionen aus. Und auf der anderen Seite hat der VfL Bochum aber auch Geld investiert in einen neuen Leiter des Talentwerks mit Pablo Thiam, der kostet Geld. Ein neuer Chefscout ist gekommen. Du hast einen Sportgeschäftsführer mit Dirk Dufner dazu geholt, der auch mehr verdient als ein Marc Lettow zum Beispiel, der nur als Sportdirektor da war. Also das sind...
Ein Kadermanager
ist noch dazu gekommen.
Johannes Weigand.
Genau, das sind ja alles Personalien, die in dieser Saison oder in diesem Sommer dazugekommen sind. Deswegen ist es schon irgendwo erklärbar, dass die Kohle nicht komplett da ist und die Buschinski-Kohle auch nicht komplett in den Kader fließen kann.
Und der VfL hat ja auch keinen Mitarbeiter entlassen oder so, ne? Sondern
das ist aber
der
Punkt,
Kostenapparat.
Ja. Sondern nur neu ist, eingestellt.
Ja. Neu eingestellt, genau. Ja. Da fließt halt auch Geld ab und ja, insofern kann dieses Bruschinski-Geld nicht 1:1, wie jetzt spontan gedacht von allen Fans, in einen neuen Spieler investiert werden. Denn, auch das gehört zur Wahrheit, in der Etatplanung waren Transfereinnahmen schon eingepreist. Und zwar so im mittleren einstelligen Millionenbereich. Auf dem Stand ist man ungefähr. Eigentlich hatte man sich sogar noch ein bisschen mehr erhofft. Also der VfL spricht selbst davon, er ist da ein Stück weit ins Risiko gegangen und hat den Etat so hoch angesetzt, dass schon Transfereinnahmen, die noch gar nicht da waren und teilweise immer noch nicht sind, eingepreist sind. Ebenso übrigens wie die zweite Runde im DFB-Pokal. Also nicht auszudenken, wenn der VfL Bochum da ausgeschieden wäre. Das hätte nicht nur für die Stimmung, sondern auch finanziell nochmal gravierende Auswirkungen gehabt.
Ja, und was man eben bei diesen ganzen Finanzdiskussionen, ich weiß, es ist ein müßiges Thema und es ist auch schwer zu verstehen insgesamt. Wir tun uns da ja auch insgesamt nicht leicht, damit dann das zu verstehen, wo die ganze Kohle denn hin ist. Aber man darf ja nicht vergessen, dass in diesen 4 Jahren Bundesliga, 10 Jahre zweite Liga, erstmal nachgeholt werden mussten. Es wurde in Personal investiert. Es musste in Steine, sagt man so schön, investiert werden. In der Geschäftsstelle musste ausgebaut werden. Personal wurde aufgebaut.
Frauen und Talentwerk sind auch in den Kosten gestiegen.
Genau.
Werden immer besser. Das ist ja auch der Weg, der klar vorgegeben ist, aber kostet dann natürlich auch wieder ein bisschen.
Ja. Das ist und man will beim VfL Bochum jetzt ja nicht so dermaßen ins Risiko gehen, dass die Lizenz nächstes Jahr gefährdet ist. Im Februar müssen Lizenzunterlagen eingereicht werden. Deswegen muss der VfL Bochum jetzt auch tatsächlich Rücklagen sichern und die Liquidität auch sichern, um für die nächste Spielzeit schon die Lizenz zu bekommen. Und da bringt es jetzt eben nichts. Auf Teufel komm raus, weil du in dieser... Ich weiß, jeder VfL-Fan will aufsteigen, aber das will auch jeder Fan von 18 anderen Zweitligisten aufsteigen. Und in dieser Liga kannst du einen Aufstieg nicht planen. Und dementsprechend sind die Verantwortlichen, so muss man es dann auch sagen, in diese Saison gegangen. Sie sagen, natürlich würden wir den Aufstieg gerne mitnehmen oder wir würden gerne da oben mitspielen. Aber sie sind ja nicht all in gegangen und sagen, wir müssen zwingend aufsteigen. Der Kader, brauchen wir nicht drüber reden, der kostet eine Menge Geld. Ne, da ist ein Vogt gekommen, ein Strumpf kriegt gutes Geld, weil man sich da ja auch gegen Schalke durchsetzen musste ein bisschen. Ein Sissoko hat Geld gekostet und nur weil Spieler ablösefrei kommen, heißt das ja nicht, dass sie kein Geld verdienen.
Ja.
Ne, also die kriegen Handgelder. Das sind quasi die Ablösesummen, die an Vereine gehen in die Taschen der Spieler. Das
bisschen muss man, weniger, aber,
ja,
aber auch zum Teil, muss man aber auch berücksichtigen.
Aber da fließt ja Kohle rein, ne? Ja. Das muss man dann verstehen. Und
ein klarer Verkaufskandidat war Ibrahima Sissoko. Der sollte das meiste Geld bringen. Das war so im Hinterkopf zumindest mitgedacht. Das ist jetzt vom Tisch, ich glaube, das ist klar nach der Verletzung. Damit ist für mich auch vom Tisch ein Matos Spero noch abzugeben, denn einen erfahrenen Mann im Zentrum brauchst du dann schon, bei aller Vorfreude, die wir erwähnt haben, auf die jungen Leute. Der Mann ist Kapitän, den kannst du jetzt ja eigentlich auch gar nicht mehr abgeben. Es lag sowieso nichts Konkretes auf dem Tisch, aber jetzt dürfte das Thema auch vom Tisch sein, aus meiner Sicht, für den VfL Bochum.
Da wird nichts passieren, glaube ich.
Da wird nichts passieren und ja, damit sind Spieler, die man abgeben hätte können, die Geld bringen, ist das Thema eigentlich aus meiner Sicht durch. Vielleicht geht noch der ein oder andere nur los, aber die werden nicht viel Geld bringen.
Also unterm Strich muss der VfL jetzt mit dem arbeiten, was er hat und einfach 110% immer geben.
Ja, das ist ja also
300. Gerrit
Holtmann sagte 300% Steigerung gegen Schalke. Ja, ja. Aber Der Kader ist ja grundsätzlich nicht so verkehrt. Du hast auf jeden Positionen hast du entsprechende Spieler. Du hast in den ersten 3 Wochen Pech gehabt, dass dieser Kreativspieler, der eingeplant war und der es in der Vorbereitung ja gezeigt hat, mit Francis Onyeka ausgefallen ist. Ich hoffe, der ist schnell wieder da, weil der wird der Mannschaft auf jeden Fall was geben. Man darf auch nicht vergessen, du hast einen verletzten Ehren Masovic noch aktuell dabei. Der hat ja auch eine Kaderposition in der Defensive besetzt, der den Sechser dann eben auch spielen könnte. Kevin Vogt könnte den Sechser spielen. Masovic rückt in die Innenverteidigung. Also Das nur mal so als Planspiele, ne? So, wenn jetzt da hier die Forderungen kommen, man braucht einen Sissoko-Ersatz. Nee, brauchst du nicht, weil Masovic ist zeitnah, ja, zumindest in den nächsten Wochen wird er wieder da sein. Und solange ist die Defensive noch gut aufgestellt. Wen viele vergessen, berechtigterweise vielleicht sogar vergessen, ist ein Moritz Kwarteng. Der ist ja auch noch da. Der besetzt ja auch einen Kaderplatz und wird, klar, er ist viel verletzt gewesen, aber Plan ist wahrscheinlich, Ende September wieder ins Training einzusteigen. Dann wäre der Mitte, Ende Oktober nach der zweiten Länderspielpause wieder jemand für den Kader, wenn er fit bleibt und die Reha so funktioniert, wie es aktuell den Anschein macht. Das sind eben auch ja noch Punkte, die man in dieser ganzen gesamten Kaderplanung noch mit bedenken muss. Und ich will das nochmal, ich will das jetzt hier alles nicht schönreden. Die drei Spiele waren nicht gut. Da muss man der Mannschaft den Vorwurf machen, dass sie, vor allem die Arrivierten, wie Ralf das schon gesagt hat, sie sind nicht da gewesen, wenn es drauf ankommt. Von ihnen muss definitiv mehr kommen. Dafür kriegen sie entsprechende Kohle. Dieter Hecking muss ein System finden. Der hat in drei Spielen drei verschiedene Herangehensweisen gewählt. Das gehört auch zu weit dazu. Damit überfrachtet er vielleicht sogar die Mannschaft, weil individuell dann haben sie einfach nicht die Klasse, um jede Woche was anderes spielen zu müssen oder können. Ja, so muss man das dann einfach runterbrechen aktuell.
Jetzt hat er ja auf ein 4-3-3 gesetzt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mache in der Startaufstellung Dieter Hecking da diesmal überhaupt keinen Vorwurf. Für mich war das vor dem Anpfiff eine logische, gute Elf, aber sie hat es nicht auf den Platz gebracht. Und ja, jetzt hat Stefan schon gesagt, wer alles nicht kommt, aber wir bleiben dabei, ein Stürmer müsste schon noch kommen aus meiner Sicht. Eben dieser bewegliche Stürmer, der vorne drin um Hofmann oder Ibrahim Sissoko, der auch noch nicht, der fehlte jetzt erkrankt, der ist halt auch noch nicht bei diesen 100%, wo er perspektivisch sein muss, damit der VfL Bochum erfolgreich sein kann in der zweiten Liga aus meiner Sicht. Insgesamt haben die Neuzugänge ja noch nicht so eingeschlagen. Ja, und diese Option für den Flügel, wahlweise bewegliche Doppelspitze, die fehlt noch, die muss noch kommen.
Also wenn das für euch jetzt draußen nach Schönrederei klingt, es soll eine Einordnung sein. Am Anfang haben wir es benannt, wie wir es gesehen haben. Gut, jetzt 300% Schalke, ne? Und dann am besten auf Schalke gewinnen. Wie kann es funktionieren? Wie sind die Schalker gerade drauf aus eurer Sicht?
Ja, im Spiel mit Ball mit sehr, sehr großen Problemen. Im Spiel gegen den Ball haben sie gegen Hertha BSC gezeigt, was sie drauf haben können vor eigenen Fans. Wie jetzt am Samstag wieder, da kommt was auf den VfL Bochum zu, eine enorme Wucht, eine enorme Aggressivität. Und ich bin gespannt, wie Dieter Hecking das Spiel mit seiner Mannschaft angehen wird. Denn sein Fußball ist ja eigentlich auf Ballbesitz ausgelegt. Und das käme dem FC Schalke, glaube ich, am Samstag sehr entgegen.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Gib den Schalkern den Ball, dann sieht es vielleicht besser für den VfL Bochum aus, weil die dann einfach nichts wissen, damit anzufangen. Ja, das ist der Muslic-Fußball. Er ist gegen den Ball ausgerichtet und nicht mit dem Ball. Das hat man bei den Schalkern gestern im DFB-Pokal in Leipzig gesehen. Die haben sich super schwer getan.
Wir haben kurioserweise, Entschuldigung, auch in der 107. Minute dann das entscheidende Tor gemacht, auch bei einem Viertligisten. Also Pokal, ja, vergleichbar.
Ja.
Müde.
Nee, aber es ist ganz klar, diese Mannschaft muss mit allem, was sie hat, also auch vor allem im Kopf, in dieses Spiel gehen. Wir wissen alle, in dieser Arena, es ist laut, es wird hitzig, Stimmung wird herausragend werden. Da muss diese Mannschaft voll da sein von Anfang an. Und dann bringt es eben nichts, wenn jemand mit 70% reingeht. Aber ganz im Ernst, wer in ein Derby, und es ist ein Derby, da können die Schalker sagen, was sie wollen, und dann sagen vielleicht auch, in der Dortmunder Nachbarschaft sagt man ja auch, da sagt man ja auch immer, es ist kein Derby gegen den Bochum, es ist ein Derby, es ist ein Straßenbahn-Derby, kann es durchfahren und da muss diese Mannschaft brennen. Und wer am Samstag um 20.30 Uhr zum Anpfiff auf dem Platz steht und nicht brennt, der hat in dieser Mannschaft nichts verloren, meine Meinung.
Unterschreibe ich komplett. Jetzt habe ich auch schon vorab ein paar Gespräche geführt, so ja, dass einigen VfLern die Knie schlottern fast. Ist das gerade das Machtverhältnis, wo man echt denkt, der VfL ist mit Ach und Krach, hat er irgendwie mit Ach und Krach drei Punkte stehen, mit Ach und Krach eine Runde weiter. Und bei den Schalkern nicht mal klar, haben die auch ein Spiel verloren, aber auch in Lautern muss, also da muss man auch erstmal irgendwie Bestand haben, so. Ist das gerade das Machtverhältnis? Bildet das für euch das ab?
Ja, insgesamt hat Schalke vielleicht einen etwas stabileren Eindruck gemacht, aber wie gesagt, gestern im Pokal war auch nichts. Haben wir gerade erörtert. Die Erwartungshaltung war nicht ganz so groß wie beim VfL Bochum, wo man aus der Bundesliga kommt und eine ordentliche Vorbereitung gespielt hat und gedacht hat, ja, der Ball läuft schon viel besser und er lief halt, haben wir erwähnt, in allen drei Spielen bisher noch überhaupt nicht rund. Insofern hat das auch ein bisschen was mit Erwartungshaltungen, glaube ich, zu tun. Ich sehe, die Mannschaften stand jetzt nicht so weit auseinander. Da ist alles möglich.
Gehe ich mit.
Okay, dann lass uns mal schauen, was es in Zahlen heißt.
Tippspiel.
So, es gibt wieder ein Tippspiel. Wir starten es jetzt zum dritten Spieltag. Und zwar kicktipp.de/VfL-Talk. So, da können 1000 Leute mitmachen. Leider ist es limitiert. Deswegen, wer zuerst kommt, tippt halt zuerst. Es ist wieder das Prozedere, dass ihr einen Schal pro Spieltag gewinnt. Die VfL-Spiele, die zählen doppelt in den Punkten und Hin- und Rückrunde gibt jeweils auch ein Trikot dabei. Also meldet euch an, dann tippen wir zusammen. Wir geben jetzt die ersten Tipps schon mal in diese Runde rein, ganz unverbindlich. Was gibt's am Samstag?
1-1.
Okay.
1-1 ist so ein Tipp, den ich einfach nicht abgeben möchte. Ich
Derby,
sag zwar
Derby immer X. Möchte Derby
nicht.
Immer X.
Ich bin jetzt mal optimistisch. 2-1 für Bochum.
Okay. Das wollte ich auch sagen.
Ah, erhöhe, Annalena.
Ich erhöhe auf 3-1. Ich bin immer die mit den unrealistischen Tipps. Aber eines Tages werden auch die wahr. Ja, schreibt uns gerne auch mal eure Erwartungen aufs Schalke-Spiel in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall selber drauf, auf eure Kommentare und aufs Spiel. Wenn ihr jetzt noch nicht genug von Fußball habt, habe ich noch einen Tipp zum Schluss für euch. Und zwar hat ein Sportreporter bei uns, der Josue Tolu, bei Radio Bochum eine super Recherche veröffentlicht zu Lutz Eigendorf, der beim BFC Dynamo gespielt hat. Und das haben wir auf radiobochum.de online. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Das verlinken wir euch entsprechend in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung und so weiter und so fort. Dann alle auf nach Schalke oder vor den Fernseher und Arm drücken. Bis nächste Woche.
Adios.
Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.